Wir sind in den Adventssonntagen, orientieren wir uns aktuell am Kirchenjahr und die dafür vorhergesehene Farbe ist lila. Und ich finde es mutig und stark, dass du in einem lilanen Hemd moderierst. Ich habe mir das offen gesagt auch für mich überlegt, soll ich mir ein lilanes Hemd anziehen? Dachte mir, nee, nicht so ganz meine Farbe. Und außerdem habe ich auch keines zu Hause. Aber um trotzdem auch in dem Thema mit dabei zu sein, habe ich mir extra dafür lilane Socken besorgt. Um zumindest auch farblich in dem Adventsthema mit dabei zu sein. An dem heutigen Sonntag geht es um das Thema Magnifikat, das Magnifikat der Maria. Und da tauchen wir drin ein. Und in diesem Lied, was Maria in der Bibel dort singt, lobt sie Gott und preist ihn, der groß und herrlich und über allem steht. Und das, obwohl sie in herausfordernden Zeiten ist. Und da werden wir eintauchen, was heißen diese herausfordernden Zeiten? Warum singt sie dieses Lied? Und das Thema ist sehr spannend und alltagsrelevant für uns auch heute noch. Der eine oder andere wird sich vielleicht fragen, warum heißt es Magnifikat? Aus der kirchlichen Tradition ist es so, dass wenn Lieder aus dem Bibeltext übernommen werden, damals war das dann noch aus der Vulgata, also aus der lateinischen Übersetzung, und wenn diese Lieder genommen werden, bekommen sie den Titel, mit dem dieses Lied beginnt. Und dieses Lied beginnt mit Magnifikat, was so viel wie heißt, Gott verherrlichen, groß machen und ihn erheben. Und um das wird es heute in dem Thema gehen. Und die Bezeichnung Magnifikat war mir davor noch nie so stark bewusst. Klar, man hört es vor allem an Weihnachten und in der Adventszeit immer diese Predigten, die halt dann in diese Zeit dann auch reinpassen. Und man ist sich oftmals über den Inhalt bewusst. Ich habe das schon immer wieder mal dann auch gehört. Aber so dieses Starke, wie mich das ergriffen hat, in diesen Text auch reinzukommen und damit zu erleben, wie wichtig und zentral dieses Thema auch für uns heute noch ist. Und dieses Lied, diese Predigtinhalt hat in mir eine Freude ausgelöst, auch in der Vorbereitung schon, wo ich mir wünsche, dass ihr euch davon auch anstecken lasst. Dass ihr euch anstecken lasst und dann mit einer Freude im Herzen da auch nach Hause geht und damit Gott im Blick habt. Das wünsche ich mir für euch. Und ich mache zu Beginn ein Experiment mit euch. Und das ist ein Experiment, das könnte man eigentlich öfter auch machen im Gottesdienst. Ich finde es stark, ich habe das mal selber miterlebt. Und zwar werden wir gemeinsam diesen Text, diesen Predigttext aus dem Magnifikat lesen. Wir gemeinsam als Gemeinde. Und es hat so diese Stärke, dass wir gemeinsam in den Bibeltext eintauchen und gemeinsam durchlesen, was Maria in diesem Lied singt und hoffentlich auch ergreifen können, was das für eine Kraft und für eine Stärke in ihr auch auslöst. Und gemeinsam da auf einer Augenhöhe mit dem Text sind und uns auch davon begeistern lassen. Und es passt vor allem beim Magnifikat von Maria hinein, weil es ist ja, wir werden es reden, wir werden es beten und Maria hat es gesungen, das ist ein Loblied. Glaubt mir, es ist für euch und für uns besser, wenn ich es auch reden werde, sonst wird es ein bisschen schwierig, wenn ich dann anfange zu singen. Aber dieses Lieder eignet sich auch dafür, dass man anfängt, sie im Gottesdienst auch mit einzubinden und da gemeinsam auch einzutauchen. Und dazu lade ich euch ein. Und wir werden es dann so machen, dass wir es einfach abwechselnd beten werden, abwechselnd reden werden. Ihr werdet es dann auf der LED-Wand auch hinter mir dann auch sehen und auch zu Hause könnt ihr dann auch sehen, dass es dann auf dem Bildschirm ist, dass es einen Abschnitt gibt, den ich als Prediger lese, dann wieder ihr als Gemeinde, dann wieder ich als Prediger und ihr als Gemeinde. Und wir versuchen, diesen Text langsam zu lesen und auf uns wirken zu lassen mit all dem, was der Text auch mit sich bringt. Ich werde dann, wenn es zum Text in die Gemeinde geht, noch kurz mit reinführen, dann höre ich, dass ihr euch da nicht wundert, irgendwann aufzulesen, aber dass wir gemeinsam in diesen Bibeltext eintauchen. Und für mich ist es immer so etwas Besonderes zu sagen, hey, das drückt auch eine Ehrfurcht auch vor Gott aus. Und deswegen lade ich euch dazu ein, dazu auch aufzustehen, wem es möglich ist und dass wir gemeinsam den Bibeltext lesen und langsam lesen und auf uns wirken lassen. Und man könnte auch sagen, okay, es ist ja nur die Bibel, es ist ja nur ein Wort. Klar ist es auch, aber es ist dennoch einfach auch zu sagen, hey, Gott, mit dem, was ist, lade ich dich ein, damit dabei zu sein, dieses gemeinsam auch zu betonen. Und so steigen wir dann ein in das Lukas-Evangelium in Kapitel 1, in die Verse 46 bis 55. Da begann Maria, Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron, Unterdrückte aber richtet er auf. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, seinem Volk Israel zugesagt. Ja, er wird seinem Volk helfen. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Danke, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Ich bekomme jetzt natürlich nur die Stimmung von hier vorne mit, aber es hat schon was Mächtiges, wenn da einfach 250 Leute in etwa den Bibeltext gemeinsam lesen und wir darin eintauchen. Und ich nehme euch mit in die damalige Zeit, weil um den Bibeltext nochmal mehr zu verstehen und auch zu begreifen, war es jetzt einfach nur ein Lied, was Maria so aus einer Freude heraus singt, oder hat es eine tiefere Bedeutung? Eine Bedeutung, die auch für uns heute eben noch eine Relevanz hat. Und warum es so bedeutend ist, warum Maria dieses Magnifikat so besonders auch macht und es betet. Und wir reisen zurück in die Zeit, knapp 2000 Jahre zurück, und tauchen ein in die Kultur damals. Und es gab verschiedene Herausforderungen. Die erste Herausforderung war eine politische Herausforderung. Das Land damals war unter einer römischen Besatzung und die Römer waren bekannt für ihre Härte, für ihre hohen Steuern und Aufstände brutal niederzuschlagen. Und selbst manchmal kleine Vergehen wurden mit hohen und brutalen Konsequenzen nach sich gezogen. Und besonders arme Leute und Leute aus der niedrigen oder mittleren Schicht, wie auch Maria und ihre Familie dazu gehört, hat es besonders hart getroffen. Keine einfache Zeit. Dann kommt noch dazu, dass der damalige König zu der Zeit, König Herodes, dem König von Judäa, er ist einerseits positiv aufgefallen durch wirtschaftliche Blüte und massive Bauweisen, die er dort hat errichten lassen, und gleichzeitig aber auch durch eine Brutalität, die das Volk in Angst und Schrecken versetzt hat. Er hatte eine paranoide Brutalität um seine Macht und um seine Herrschaft. Und wenn man in ihm nur ein bisschen das Gefühl nach Verrat ausgelöst hat, dann kann es sein, dass du in der nächsten Zeit dann nicht mehr hier warst, von der Bildfläche verschwunden, einfach umgebracht und weg. Und das nicht nur mit irgendwelchen Leuten, sondern Herodes hat seine eigene Frau umbringen lassen, deren Mutter und mehrere von seinen eigenen Söhnen. Also nicht mal seine Familie war vor sicher, wenn es um seine Herrschaft ging. Mit einer äußersten Brutalität dafür gesorgt hat, dass er König in diesem Land bleibt. Und das hat natürlich auch bei dem Volk auch für Sorge gesorgt. Wenn ich jetzt doch irgendwie vielleicht den Palast oder auch den König oder Leute komisch anschaue, passiert mir dann das Gleiche. Wenn ich nur den Anschein davon erwecke, dass ich ihn nicht als Herrscher akzeptiere und vielleicht auch einen Widerstand oder Aufstand anregen könnte, die Sorge davor, dass ich dann auch der Nächste bin, der weg ist. Also da ist eine ganz große Abneigung vom Volk gegenüber diesem König. So viel zu den politischen Herausforderungen damals. Es hat ja nicht nur Maria und ihre Familie betroffen, sondern alle in dem Umfeld. Und es war herausfordernd. Für Maria kommt auch eine spannende und herausfordernde Zeit dazu. Und Maria war ja eine Frau, eine junge Frau und sehr höchstwahrscheinlich ein Teenager im Alter von 14 und 15 Jahren. Ich habe Judith und Amina gefragt, ob sie mal aufstehen könnten. Sie sind beide Teenager, 15 Jahre alt. Ihr seht sie hier vorne. Damit wir mal ein Bild vor Augen haben, was es heißt, ein Teenager mit 15 Jahren, der dieses Lied singt und daran eintaucht. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Danke dafür. Also Maria lebt in einer Zeit, die gesellschaftliche Herausforderungen mit sich bringt, vor allem für sie als Frau. Sie besingt das ja selber, sind wir eingetaucht im Text in Vers 48, wo sie sagt, sie ist erniedrigt, sie ist gering und unbedeutend. Weil gesellschaftliche Herausforderungen kommen dazu. Der Stand von der Frau war damals herausfordernd. Sie war geprägt in der Zeit vom Neuen Testament und vom Alten Testament von patriarchalen Strukturen. Also das heißt, dass Männer die Herrschaft übernehmen und von der männlichen Herrschaft geprägt ist. Und das ist egal, ob jetzt im Judentum oder auch in der römischen Kultur. Frauen hatten also im Allgemeinen eine untergeordnete Rolle und auch nicht so viele Möglichkeiten im öffentlichen und auch im religiösen Leben. Da hat der Mann die Verantwortung übernommen, egal ob im Gottesdienst, im öffentlichen Leben oder auch in anderen Situationen, hat Entscheidungen getroffen, die Verantwortung übernommen und das komplette Leben damals war hauptsächlich auf die Männer ausgerichtet. Klingt für uns jetzt komisch, hat natürlich auch wiederum Vorteile, auch für eine Frau, es heißt Sicherheit in der Existenz und auch versorgt zu sein. Aber für uns ist es trotzdem anders als das, was es auch damals war. Aber eben Frauen hatten damals eine untergeordnete Rolle und eine abhängige Rolle. Dann kommt zu dem Ganzen noch hinzu die Herausforderung mit dem Thema Schwangerschaft. Maria und Josef waren ja verlobt zu der Zeit, aber eben noch nicht verheiratet. Also die Hochzeit war noch nicht komplett vollzogen. Und dann mussten die Leute in dem Umfeld davon ausgehen, irgendwann fängt man an, den Bauch zu sehen. Und man wusste, dass diese Frau, dieses Teenager-Mädchen, was damals dann auch normal war, aber dass sie schwanger war, aber halt noch nicht verheiratet. Und es war damals, in die Richtung geht es in Skandal. Und die Leute mussten davon ausgehen, wenn jemand schwanger ist und nicht verheiratet, kommt das Kind nicht von irgendwo her. Das heißt, die beiden hatten Sex miteinander. Und dann musste man davon ausgehen, entweder hatten sie es, bevor die Ehe vollzogen wurde, oder im schlimmsten Fall, dass Maria sogar auch noch fremdgegangen ist. Leute wussten das ja nicht. Und das war damals extrem schwierig. Heute sieht es anders aus. Damals war das so, dass das in der jüdischen Kultur, dass die Ehe heilig war und ausschließlich Geschlechtsverkehr innerhalb der Ehe vollzogen werden soll. Maria war sich dessen bewusst, das war die Zeit, in der sie auch groß geworden ist, sie kannte sich aus in den Gesetzen. Und im 5. Buch Mose in 22, Vers 22 steht, dass auf Folge von Ehebruch oder dass Sexualität außerhalb der Ehe gelebt wird, nicht weniger auf dem Spiel steht als eine Steinigung. Also damals zu sagen, es war heilig und wenn du diese Regel brichst, wirst du gesteinigt. Im 5. Buch Mose und dann natürlich sind wir dann ganz viele Jahrhunderte, Jahrtausende später dann bei Maria, ist es so, dass die Todesstrafe auf dieses Vergehen nicht mehr so oft noch vollzogen wurde. Sie konnte noch vollzogen werden, aber vor allem die Römer haben die Todesstrafe für sich in Anspruch genommen. Das möchten sie zu ihrem Herrschaftsanspruch weitergeben und sie sind dafür verantwortlich, wo Menschen sterben oder leben dürfen. Aber sie musste dennoch auch die Sorge davor haben und mindestens im öffentlichen Prozess zur Schau gestellt wird und irgendeine körperliche Strafe auf sie zurückfällt. Sehr wahrscheinlich auspeitschen. Ich habe das noch nie erlebt, möchte es auch nie erleben, aber ich weiß, dass das eine extrem schmerzhafte Bestrafung ist, die da auf sie warten kann. Zu dem Ganzen kommt noch dazu, dass anderer gesellschaftlicher Druck dazu kommt, zum Beispiel durch den Verlust von Ansehen. Für Maria war das so, das war dieses Bild von der Familie war damals geprägt, dass Eltern Entscheidungen auch für ihre Kinder treffen. Und dass der Vater eine Entscheidung für die Kinder trifft und auch verheiratet wird. Und durch dieses, dass sie schwanger war, außerhalb der Ehe, hat sie auch sehr wahrscheinlich auch das Vertrauen ihrer Familie gebrochen und das Vertrauen in ihre Gemeinschaft verloren. Und die Leute hätten sie einfach als unmoralisch und ehrlos betrachten können. Also, in einem System, das darauf ausgelegt ist, auf Vertrauen und dass der Vater eine Entscheidung trifft und in einem System, wo du als Frau davon abhängig bist, dass du in der Familie bist, um wirtschaftlich versorgt zu werden mit Finanzen und mit all dem, was du brauchst, die Gefahr ist, dass sie aus ihrer Familie ausgeschlossen wird, von ihrem Mann verlassen oder zukünftigen Mann verlassen wird und dann am Rande ihrer Existenz steht. Nicht weiß, wie es dann auch nochmal weitergeht. Geht es nicht so einfach hin, dass man sagt, okay, gut, suche mir halt einen Job, mache mich selbstständig oder was auch immer. Das war in der damaligen Zeit undenkbar. Und da ging es um ihre Existenz. Und das war eine große Herausforderung für Maria. Wenn wir den Blick dann auf Josef richten, ist es ja auch, dass er in eine Schande hineingezogen wurde, weil entweder haben die beiden was angestellt, was ich damals nicht gehört, oder er wurde betrogen, dann war er auch in beiden Fällen der Dumme und da auch was auf sich gezogen bekommt. Und natürlich auch die Herausforderung für die Beziehung, weil Josef weiß ja, also wenn Maria schwanger von ihm wäre, wüsste er ja, dass, was man dazu braucht. Und er weiß ja, dass da nichts lief. Also musste er davon ausgehen, dass das Kind von irgendjemand anderem ist. Zu dem einen Zeitpunkt. Später dann in der Geschichte wird er dann in einem anderen Evangelium, kann man nachlesen, im Matthäus-Evangelium Kapitel 1, dass dann der Engel auf ihn zukommt, und ihn davon berichtet. war er gerade an der Überlegung war, ich möchte Maria nicht diesem öffentlichen Prozess aussetzen. Ich möchte sie im Geheimen verlassen. Und da hat er einen Traum und ein Engel kommt zu ihm und sagt, hey, dieses Kind, was sie auf die Welt bringen wird, das ist vom Heiligen Geist. Auch eine herausfordernde Situation, aber wenn ein Engel spricht, ist es eindrücklich und er weiß auch, dass das von Gott kommt. Also insgesamt kann man sagen, wenn man die ganzen Punkte mal so durchgeht, dass es eine enorm herausfordernde Situation für Maria ist. Mit ganz viel emotionalen Druck auch. Und sie war in der damaligen Kultur zu Hause. Sie hat die alte Schrift damals mitbekommen. Sie war in einer jüdischen Gemeinschaft und war sich bewusst, was auf sie zukommt, wenn sie schwanger ist. Das ist wie, wenn wir heute wissen, wenn ich zu schnell über die Autobahn oder auf der Landstraße fahre, dann bekomme ich entweder ein Bußgeld, muss was zahlen oder ich bekomme einen Punkt oder vielleicht meinen Lappen auch weg. Oder wenn ich bei einem Schultest spickel oder von jemand anderem abschreibe, dann bekomme ich auch eine 6, 0 Punkte. Das sind die Konsequenzen, denen wir uns auch heute auch bewusst sind von Situationen und dessen Ganzen war sich Maria sehr, sehr stark auch bewusst. Und trotzdem stimmt sie dem zu, dass sie schwanger wird. Ein paar Verse vor dem Magnifikat, also das Magnifikat spielt quasi in der Zeit, in der sie schon schwanger ist. Und ein paar Verse vor dem Magnifikat, in Vers 28 bis 38, kommt ein Engel und kündet ihr das Ganze an. Du wirst schwanger werden. Er, das Kind, also Jesus, wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Und ein paar Verse weiter geht es dann. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagt, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im 6. Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Denn kein Wort, sagt der Engel, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und dann kommt die Antwort von Maria, die sich den gesellschaftlichen Herausforderungen damals stark bewusst gewesen sein muss. In Vers 38 sagt sie, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Und das, obwohl Druck und Herausforderungen auf sie warten, sagt sie ja zu Gottes Plan und zeigt dadurch enormen Glauben, Stärke und Mut, dass man auch in herausfordernden Zeiten eine bewusste Entscheidung für Gott treffen kann und sagen kann, ja, ich bin mit dir unterwegs, auch wenn Ablehnung und Konsequenzen auf mich warten, die nicht einfach sind. Und stellt sich die Frage, warum? Warum macht sie das? Warum sagt sie, ich bin deine Dienerin, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen? Sie hätte auch einfach sagen können, nee, such dir bitte jemand anderen, ich möchte das nicht. Oder warum ich? Warum soll ich das jetzt machen? In der heutigen Zeit gewesen wäre, würdest du vielleicht sagen, okay, was springt für mich dabei raus? Dann können wir darüber reden. Dann gucken wir mal, wie das dann so läuft. Aber sie sagt einfach klar und deutlich in Vers 38, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Sie stimmt dem Ganzen zu, weil sie ein tiefes Vertrauen zu Gott hat. In dem Magnifikat, in diesen vielen Versen, die wir gelesen haben, schwingen verschiedene Hoffnungen und Sehnsüchte von Maria mit, dessen sie sich auch bewusst war, und die aber nicht nur Maria betreffen, sondern das komplette Volk Israel zu der damaligen Zeit. Da war eine Hoffnung und eine Sehnsucht da, dass Gott Veränderung schafft. Dass Gott auf der Seite der Schwachen steht, Gerechtigkeit bringt, die Erhöhten und die Machthabenden vom Thron wirft und die Niedrigen erhöht werden. Das war die Sehnsucht damals. Und wenn wir uns das dann auch gleich genauer ansehen, dann stechen da mehrere Punkte heraus, was das Besondere an dem Magnifikat war. Und das sind theologische Inhalte, und Prägungen drinnen, über die könnte man eine ganze Predigtserie machen. So gehaltvoll ist dieses Lied, wo sie drauf eingeht. Und auch wenn man den Text liest und mit verschiedenen alten Schriften aus dem Alten Testament vergleicht, wird klar, dass sich Maria eben im Alten Testament ausgekannt hat. Es gibt Parallelen zu dem Lied, was sie singt, zu dem 1. Samuel-Buch, wo Hannah ein Loblied singt und es auch um die Themen von Gottes Macht und Gerechtigkeit geht. Insbesondere, dass die Mächtigen gestürzt werden und die Niedrigen erhöht werden. Und wenn man es noch weiter vergleicht, merkt man auch, dass die Verse, die Maria da singt, Ähnlichkeiten aufweisen zu verschiedenen Psalmen und zu prophetischen Verheißungen, die im Alten Testament für das komplette Volk Israel prägend waren. Wie zum Beispiel Abraham und seine Verheißung an ihn und Gottes Bundestreue. Das spielt da alles in dieses Lied mit hinein. Und es zeigt eben diesen uralten Wunsch von Israel auf, dass da endlich Veränderung kommt und eine Hoffnung und eine Sehnsucht ist, dass Gott eingreift und alles besser wird. Und dafür müssen aber erstmal diese Machthaber gestürzt werden, damit da wieder was gelingen kann. Und eine ganz spannende Beobachtung aus dem Text heraus ist, zu welchem Zeitpunkt Maria dieses Lied singt. Sie steckt aktuell in herausfordernden Zeiten. In Zeiten, die nicht einfach für sie sind. Weder als Frau noch als Mann wäre das eine einfache Situation zum Teil da gewesen, auch in dieser Zeit und Welt zu leben. Und obwohl sie in dieser Situation lebt und es herausfordernd ist, in diesen Momenten singt sie dieses Lied. Sie singt zu Gott und hat Vertrauen und Hoffnung auf das, was dann später auch mal kommen wird. Ich kenne das von mir, dass ich Dankbarkeit zeige, wenn was fertig ist. Dann kann ich sagen, ja, ist gut. Als Deutscher vielleicht noch okay, danke, weiter mit dem Nächsten. So eine kurze kleine Freude. Aber zu sagen, nein, hey, da ist nicht nur eine Freude am Ende, sondern da ist schon eine Freude und eine Sehnsucht und eine Zuversicht auf das, was auch kommen wird. Und das ist so extrem wertvoll, auch zu sagen, in dieser Situation so ein Lied zu singen. Und eben mit dem Blick von Maria und was es mit ihr ausmacht und auch mit dem Volk Israel, steigen wir ein und vertiefen ein paar Verse. Das eine, was das Magnifikat aussagt, ist Demut und Vertrauen auf Hoffnung in schwierigen Zeiten. Sind die Verse 48 und 49. Mir, seiner Dienerin, hatte Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen. Denn Gott hat große Dinge an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Maria bezeichnet sich da selber als Niedrige. Und diese Demut ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Vertrauen zu Gott. Zu vertrauen, dass er da ist. Und es zeigt auch nochmal auf, welchen Stand sie in ihrer Familie hat oder in der damaligen Gesellschaft, dass sie eine Frau ist und auch sowieso eher in mittleren bis ärmlichen Verhältnissen lebt und nicht zur reichen Oberschicht gehört. Und wenn man dann weitergeht in den Evangelien, wenn Jesus schon geboren ist und sich seine Jünger sucht und auf Leute zugeht, dann greift er genau diese Thematik auch auf. Zu welchen Leuten, auf welche Leute geht er zu? Er geht auf einfache Leute wie Fischer hinzu. Er geht auf Sünder, auf kranke Leute hinzu. Die ihn brauchen. Jeder ist da willkommen, aber er geht hauptsächlich auf diese Leute ein. Und das ist so stark, dass sich das dann nachher auch nochmal durchzieht. Und ihr als Frau, als Maria, wird eine ganz besondere Teil in der Geschichte von Gott, dass sie nicht weniger als einfach mal Gottes Sohn auf die Welt bringen darf. Er, der große Dinge an ihr getan hat und mit ihren Worten sie eine geringe und unbedeutende Frau ist. Er, der Gott, der mächtig und heilig ist. Was noch auffällt in dem Bibeltext, ist die Umkehr von menschlichen Machtverhältnissen. Verse 51 bis 53. Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron, Unterdrückte aber richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Und eben das ist die Botschaft, die im Alten Testament verkündet wird. Die Umkehr von gesellschaftlichen Machtverhältnissen, der Gerechtigkeit Gottes und der Schutz der Armen. Und je nachdem, wie eng man diese Themen fasst, kann man jetzt nicht so genau festlegen, wie eng oder wie weit oder wie direkt oder im Indirekt Bibelstellen dazu sind, kann man sagen, dass nur im Alten Testament in mindestens 90 bis 100 Bibelstellen oder Bibelabschnitte sind, die sich eben direkt oder indirekt mit sozialer Gerechtigkeit, mit der Erhöhung von Niedrigen und dem Sturz von den Mächtigen beschäftigen. Also es ist ein zentrales Thema damals. Das ist tief in die Theologie und in die Ethik des Alten Testaments verwurzelt und bleibt eben der Hintergrund für das, was Maria da singt. Und da schwingt diese Sehnsucht mit, dass sich Machtverhältnisse ändern. Die zentrale Prägung damals von den Römern und auch von König Herodes. Die Unterdrückung Die Angst und die Sorge, dass es weggeht. Und das ist eine Sehnsucht, die bis heute bleibt. Eine Sehnsucht, dass sich Machtverhältnisse ändern, dass manche Herrscher, die gerade an der Spitze sind, gestürzt werden. Und dass die Armen erhöht werden. Eine Sehnsucht, die bis heute noch reicht. Ein dritter Punkt, der aus dem Magnifikat noch bewusst wird, ist Gottes Treue zu seinen Verheißungen und damit auch seiner Barmherzigkeit und seiner Gnade. Das sind die Verse 54 und 55. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, seinem Volk Israel zugesagt. Ja, er wird seinem Volk helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und seinen Nachkommen hat er es für immer zugesagt. Gottes Treue zu seinen Verheißungen. Maria lebt im Kontext des Alten Testaments. Sie kennt sich aus. Sie kennt Verheißungen aus dem Alten Testament, kennt zum Teil auch Stellen, die sich schon erfüllt haben. Und es ist eine Sehnsucht nach Veränderung, dass Gott eingreift. Das komplette Alte Testament dient ihr als Motivation, dass Gott eingreift. Dass er sie sieht, dass er das Volk Gottes sieht und da Veränderung schafft. In Jesaja wird beschrieben, dass Gott Israel, seinen Diener und Knecht, auch das, wie sie sich dann auch bezeichnet, dass er seinem Volk hilft. Und jetzt greift Maria auf, dass Gott das Volk Israel nicht vergessen hat. Dass die Treue von Gott weiterhin aktiv ist. Vom letzten Buch im Alten Testament Maleachi bis zu Maria, bis zu dem, wann es in den Evangelien weitergeht, vergehen einige Jahrhunderte, in denen man noch sagen kann, okay, wo Gott bist du überhaupt noch? Und das greift sie auf und sagt, Gott ist da und greift das auf, was im Alten Testament verheißen wird und dort weitergeht, dass da eine neue Hoffnung kommt. Sie betont die Verheißung an Abraham, dass alle, dass er Nachfolger haben wird, wie die Sterne, unzählig. Und dass alle Generationen durch ihn gesegnet sind. Und es ein Bund ist, der für die Ewigkeit gilt und sie dadurch die Hoffnung auferwecken lässt, zu sagen, hey, da ist der Heilige Geist, der mir das gesagt hat. Ich bin schwanger. Und es wird Gottes Sohn, der Veränderung schafft. Und daran hält sie fest. Und der Beginn von dem Magnifikat, wo sie darauf einsteigt, in Versen 46 und 47, ist die übernatürliche Freude. Eine Freude, die nicht nur von ihr herauskommt. Eine Freude, die von Gott kommt. Da begann Maria, Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Von ganzem Herzen preise ich dich. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Über dem Magnifikat, mit dem beginnt sie, steht ein Vertrauen und eine Sehnsucht, die schon lange anhält. Irgendwann könnte es doch mal klappen. Warum ist Gott so lange leise? Aber sie hat die Hoffnung. Sie kennt die Verheißungen, sie kennt erfüllte Verheißungen und weiß, dass Gott zu seinem Wort steht. Und das drückt sie in dem Magnifikat aus, dass da Hoffnung ist und dass Gott in die Welt eingreift und Veränderung schafft. Thomas hat am ersten Advent die Predigt gehalten, die unfassbare Begegnung von Gott und Mensch und da in die Heilsgeschichte von Gottes Plan mehr mit hineingenommen. Ihr seht das Bild. Am Anfang ist die Schöpfung und der Garten und am Ende die Vollendung und die endgültige Erfüllung. Und es wäre die Möglichkeit gewesen, okay, man geht den gestrichelten Weg, der Idealfall. Aber Gott hatte vorgesehen, dass der Mensch einen freien Willen hat, dass wir entscheiden können, was gut ist. Und dann kommt im Garten der Sündenfall. Nicht bewusst für den Sündenfall entschieden, aber bewusst dafür entschieden zu sagen, ich will mehr. Und dann mit dem Sündenfall die Trennung von Gott. Und Gott, der die Beziehung zu seinem Volk, zu den Menschen, zum Volk Israel wiederherstellen will und dann eine jahrhundertelange Reise beginnt, in dem Gott beim Volk ist, aber das Volk es nicht schafft, diese Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Eine Zeitreise von auch tausenden Jahren von Sehnsucht und Herausforderungen und die Erwartung, dass Gott ans Ziel kommt und Veränderung schafft und Machtverhältnisse umkehrt. Diese Erwartung ist da. Und dann kommt Christus auf die Welt und mit ihm gemeinsam bricht Reich Gottes an. Und dass am Ende dann die Vollendung und die endgültige Erfüllung da ist. Das Reich Gottes auf die Erde kommt. Das Reich Gottes vollendet auf der Erde ist. Dass der Himmel auf die Erde kommt und das ist die Erwartung und die Sehnsucht, die mit der Geburt von Jesus, mit der Schwangerschaft von Maria begonnen hat. Und die Sehnsucht, die ich, gehe ich mal ganz stark davon aus, auch ihr noch habt, zu sagen, dass die Sehnsucht auf die Ewigkeit, auf das, was kommen wird und dass es dann gut ist. Und dass der große Bogen ist, den Gott da spannt in seiner Heilsgeschichte, wo er die Beziehung zu den Menschen haben möchte. Und Maria da mitbekommt, und das auch für mich auch was ist, was Trost ist, zu sagen, es ist gut, dass Gott alles in seiner Hand hält und wir sind kleiner als alles, was läuft. Aber Gott ist größer und hält alles in seiner Hand und er steht über allem. Und um wieder von dem großen Ganzen ins Kleine zu kommen, ins Hier, ins Heute und auch in das Leben von Maria, in ihre Lebensumstände, die herausfordernd sind. Sie lebt in Zeiten, die von Unsicherheit und von verschiedenen Herausforderungen, die vorhin gesehen, geprägt ist, diese zu bewältigen. Und trotzdem, trotz all dem, an Gott festzuhalten und welche Perspektive er ihr gibt. Und das Magnifikat ist ein Zeichen von ihrem Glauben, dass Gott den Geringen sieht, nicht vergisst und eine Perspektive für die Ewigkeit schenkt. Und es ist ein Besingen von Gottes Eigenschaften und Handeln, von seiner Treue, von seiner Macht, von seiner Größe. Unabhängig von dem, was damals an menschlichen Umständen war und unabhängig von dem, was heute an menschlichen Umständen und in der Gesellschaft und hier herum passiert, dass Gott da ist. Marias Geschichte zeigt auf, dass man Hoffnung in herausfordernden Zeiten haben kann, sogar muss, weil Gott da ist. Was würdest du in der Situation von Maria machen? Wenn du diese ganzen Punkte siehst, in den Schwierigkeiten, in denen sie steckt, wenn du Sorge vor Gesetzen hast und dann weißt, was gerade eigentlich gebrochen wurde, vor Herrschern, vor der Gesellschaft, vor den Lebensumständen, ist es das Erste, was dir einfällt, zu sagen, ich singe Gott ein Loblied, ich preise Gott, der da ist und der alles in seiner Hand hält? Wenn das bei dir der Fall ist, dann Glückwunsch zu dieser Entscheidung, zu dem Gottesbild, das du hast und sagen, hey, trotz der Umstände, zu sagen, Gott ist da und ich singe dir ein Lied, auch wenn es gerade herausfordernd ist. Und wenn du noch nicht an dem Punkt bist und in Herausforderung bist und dir eine Sehnsucht hast, dass diese Situation in deinem Leben endlich vorbeigeht, vielleicht Stunden geht, Tage, Wochen, manchmal Monate und Jahre, dann wünsche ich dir, dass du dich von dem Lied von Maria anstecken lässt. Diese Sehnsucht nach Hoffnung und Veränderung für ihr Leben und auch für dein Leben. Maria hat zu einer Zeit gelebt, die nicht sorgenfrei war, die alles andere davon war. Und diese Umstände haben sich erstmal lange nicht verändert. Die römische Herrschaft hat angehalten, König Herodes war längere Zeit erstmal noch König, bis er dann irgendwann verstorben ist und da Veränderung kam. Und die Kultur und die Gesellschaft damals ist gleich geblieben. Das heißt, es ging erstmal noch weiter, aber sie hatte diese Sehnsucht nach Veränderung. Und auch wenn wir uns manchmal wünschen, dass da Veränderung in unser Leben reinkommt, verändern sich manchmal die Umstände nicht. Aber ich wünsche mir, dass für dich eine Sehnsucht entsteht und eine Hoffnung. Und wenn du sie schon hast, die auch weiterhin bestehen bleibt, die auch dunkle und herausfordernde Zeiten auch durchlebt. Und dass Gott alles in seiner Hand hält, dass er zu seinen Verheißungen steht. Und das ist eine frohe Botschaft, das ist Evangelium. Und deswegen stimmt Maria das Loblied an, Gott anzubeten. Man könnte in dem Lied, was singt, auch sagen, okay, ich steige ein in ein Gebet und sage, danke Gott, dass du alles zum Guten führst. Danke, dass du alles in deiner Hand hältst. Nicht dafür zu danken, okay, danke, dass du Herodes geschickt hast und dass es erstmal richtig schlecht läuft. Dass ich in meinem Leben so tief sink, in alle möglichen, dass ich als Frau geboren wurde zu der damaligen Zeit, mit den verschiedenen gesellschaftlichen Prägungen sagen kann, danke, dass es so war und dass ich erstmal durch das Leid erfahren darf, wie gut du bist. Nein, um das geht es gar nicht, sondern zu sagen, Gott, danke, dass du über all dem stehst. Du siehst das Leid, du siehst die herausfordernden Situationen, das, was nicht einfach in meinem Leben ist. Sagen, Gott, danke, dass du am Ende zum Ziel kommst. Ich lebe für mich, für meine Umstände, in der Gesellschaft und in der Zeit, die mich jetzt nicht unterdrückt. Dass ich viele Sachen frei leben darf und dass es mir gut geht. Und ich bin Gott extrem dankbar dafür, dass ich auch ein Leben bisher leben durfte, wo noch nicht viele Krisen und Herausforderungen auch da waren. Es gab einige Sachen, die extrem herausfordernd für mich dann auch waren, nicht zu vergleichen mit dem, was Maria da erleben durfte, aber trotzdem waren sie für mich leidvoll und herausfordernd. Und es waren zum Teil Dinge, die mich meine Identität und meinem Selbstwert gekränkt haben und herausgefordert haben und ganz viel hinterfragt haben und wo ich für mich schon recht weit am Boden unten war. Aber in dem Ganzen war ich mir immer bewusst, dass Gott über all dem steht. Und auch in dem, wo es mir schlecht geht, Gott da ist und er zu seinem Ziel kommt. Mit mir, wenn ich mit ihm unterwegs bin, aber er kommt dann zu seinem Ziel. Und das hat die Situation nicht verändert, dass manche Fragen da auch da waren. Aber es hat mir eine Zuversicht und eine Hoffnung gegeben, die wichtig für mich war. Und zu sagen, hey, in keiner Phase meines Körpers habe ich hinterfragt, dass Gott da ist, sondern zu wissen, Gott ist da und da ist eine Hoffnung für die Ewigkeit. Und das finde ich so genial. Und das wünsche ich mir auch für dich, dass wenn du in Herausforderungen und Situationen steckst, die nicht einfach für dich sind, dass du siehst, dass Gott in dem Ganzen ist, auch wenn sich Situationen manchmal nicht verändern werden. Äußerlich, aber vielleicht eine Herzenseinstellung da ist, zu sagen, dass Hoffnung und eine Zuversicht, dass es allerspätestens dann in der Ewigkeit, was wir vorhin gesehen haben auf dem Bild, dann vorbei sein soll, wenn der Himmel auf Erden vollendet ist. Und das ist eine Sehnsucht, die ich habe fürs ganze Leben. Also was dir von der Predigt bleiben soll, ist, Gott ist über allem. Gott steht über allem. Egal wie herausfordernd dein Leben gerade ist, egal wie herausfordernd das Leben von Maria war, Gott steht über allem und er kommt zu seinem Ziel. Und das Gute ist, du und ich, wir sind Teil davon. Wir sind Teil davon, wenn wir gemeinsam mit Gott unterwegs sind und ihm nachfolgen. Und es war auch Maria, ein Teil davon. Und das wünsche ich dir, dass du das erkennst und in deinen Alltag mit hineinnimmst, egal in welchen Situationen du bist, dass Gott da ist, dass Gott über allem steht, dass Gott heilig ist, dass Gott zu seinen Verheißungen stehen wird und dass Gott treu ist, egal was um dich herum geschieht, egal was um dich herum ist, dass Gott gemeinsam mit dir die Zeit in der Ewigkeit verbringen möchte und dass du erkennst, wie groß und wie Gott in deinem Leben ist. Und um dem zu vertrauen, sagt Maria in Vers 38, trotz der Umstände, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Was du gesagt hast, soll mit mir verstehen. Was heißt, ich vertraue dir. Auch wenn das Gute gerade nicht sichtbar ist oder wenig sichtbar ist. Deine Verheißung steht und deine Treue steht. Und daran will ich mich orientieren. Und ich lade euch ein, dass wir jetzt am Ende der Predigt nochmal gemeinsam das Magnifikat lesen und beten und darin eintauchen, mit dem Unterschied zu dem von vorhin, zu wissen, was der Kontext von Maria damals war, was drumherum passiert ist, wie herausfordernd es schwierig es für Maria damals war und sie es dennoch gesungen hat. Und mit dem Wissen, wenn wir das lesen, wenn du das für dich liest und auf dich wirken lässt, mit dem Wissen im Hinterkopf, zu welchen Zeiten du gerade lebst und in Punkten, die für dich herausfordernd sind. Und du sagst, Gott, ich kann mit dem Ganzen irgendwie gar nicht mehr. Und das ist schwierig und herausfordernd. Dass du das für dich im Hinterkopf hast, wenn wir das gemeinsam lesen werden und beten werden und du in dem ganzen Loblied von Maria dann angesteckt wirst von dem, wie gut Gott ist und dass er über allem steht. Dass er in die Situationen, die in deinem Leben sind, hineinkommt. Egal ob, können auch schöne Situationen sein, zu sagen, dass Gott da hineinkommt und dir deine Zuversicht und Vertrauen und eine Hoffnung schenkt, die für die Ewigkeit hält. Und ich lade dich dazu ein, dass wir nochmal aufstehen und gemeinsam eben dieses Magnifikat lesen und beten und du für dich dein Leben damit hineingibst und in dem, was ist, Gott die Ehre gibst und eintauchst. Und wir werden es dieses Mal machen, dass wir es alles gemeinsam lesen, nicht abwechselnd, sondern wir gemeinsam in dem Tempo, wie ich lesen werde, daran eintauchen und Gott auf uns wirken lässt. Da begann Maria, Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen, Denn Gott hat große Dinge an mir getan, er, der mächtig und heilig ist. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron, Unterdrückte aber richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, seinem Volk Israel zugesagt. Ja, er wird seinem Volk helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und seinen Nachkommen hat er es für immer zugesagt. Amen.